das Mikrofon zu rutschen.
Ich wollte herzlich begrüßen, heute ist Weihnachten. Für mich, wissen Sie, wenn man ganz, ganz herzliche, liebe Freunde, ganz, ganz überraschend unangekündigt trifft, ist immer Weihnachten. Und so herzlich ich Sie alle begrüße, heute Morgen ist unserem Gottesdienst Rainer Dick. Komm Rainer, er ist Landesjugendwart der Sächsischen Landeskirche in der DDR und er tut dort eine ganz, ganz wichtige evangelistische Jugendarbeit. Wir haben viel Verbindung und wir freuen uns irrsinnig, dass er eine Möglichkeit hatte, hat jetzt ein paar Tage hier auch in der Bundesrepublik zu sein und dass wir sind. Ganz herzlich willkommen. Danke. Dürfen wir ruhigen Applaus geben. Ja. Der ist noch nicht 65, ne? Jetzt wollen wir den Gottesdienst mit dem Lied 430 beginnen. Lassen Sie sich durch... Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht durch das Evangelium. Wir wollen beten, dass wir nun in diesem Licht stehen dürfen, Herr. Dafür loben wir dich, dass wir aufatmen dürfen, weil du wirklich Vergebung geschafft hast. Wir möchten das jetzt neu in Anspruch nehmen und reinige uns, decke auf, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben und hilf uns zu einer völligen Neuorientierung auf dich hin, dass wir leben aus deiner Kraft und nach deinem Plan. Wir beten weiter in der Stille. Danke, Herr, dass du uns hörst. Amen. Der König David hat ein schlechtes Gewissen. Es nützt nichts, du brauchst nicht zu husten, das hilft mir nicht. Sie sollten König immer ein schlechtes Gewissen haben, da haben sie immer mehr Grund als genug dazu. Haben sie meist nicht, aber der David hat ein schlechtes Gewissen. Er wohnte protzig in einem Palais, damals vornehmstes Baumaterial war Zedernholz. Elegant, kultiviert, komfortabel. Ein schlechtes Gewissen hat er nicht deshalb gehabt, weil seine Untertanen unbequem gelebt hätten. Also er im Palast und die in Slums, das war es nicht. Die lebten auch ganz gut, denen ging es auch ganz prima. Schlechtes Gewissen hat er gehabt, weil das Unterpfand der Gegenwart Gottes, diese Schublade, die Bundeslade, sozusagen in einem religiösen Obdachlosenquartier untergebracht war. In einem provisorischen Zelt. Die Leute in Jerusalem waren mit dem David ganz zufrieden, wissen Sie, Mensch will ja was fürs Auge haben, und die waren ganz froh, dass er nun endlich einen König hatte, der so in so einem Palazzo Prozzo wohnte, und nicht so einen, der irgendwo sein Hauptquartier auf so einem Bauernhof, auf dem Dorf hatte, so war das nämlich vorher gewesen in Israel. Also waren sie ganz, jetzt sind wir wieder wer, sagten die, nicht so, jetzt sind wir wieder wer. Aber da war die Bundeslade, in dieser Zelthütte. Und da war so ein unerträglicher Gegensatz zwischen dem klotzigen und protzigen Residieren des David und der etwas notdürftigen Behausung der Bundeslade. Bei einem Gespräch mit dem Propheten Nathan kommt raus. David merkt, was alle anderen längst gemerkt haben, der König spielt inzwischen in Jerusalem die dicke Nummer und Gott ist so zum Mitläufer, zum Palastpastor verkommen. Es spielt nur noch eine Nebenrolle. Da kriegt der David ein schlechtes Gewissen. Das ist die Schicksalsfrage. Wenn hier die Ehre falsch verteilt wird, wenn hier die Wichtigkeiten falsch verteilt werden in Jerusalem, dann ist bald alles am Ende. Und der Prophet Nathan hatte nichts dagegen, dass der David die Idee hatte, nun endlich für die Bundeslade ein repräsentatives Quartier zu schaffen. So weit, so gut, nur als das schon fast eine beschlossene Sache ist, da schmeißt Gott die Baupläne wieder um. Nachts kriegt der Nathan Regieanweisung, geh hin zum Chef, sag ihm, Pläne in der Schublade, keine Baugenehmigung. Ist noch nicht. Gottes Bundeslade soll bis auf Weiteres in der Notunterkunft bleiben. Und jetzt kommt die merkwürdige Begründung. Erstmal wird der Bau des Hauses des David kräftig ausgebaut. Und dann kommt unser Text. 2. Samuel 7, Vers 16. Die Zusage Gottes in dieser Situation. Also nicht bauen für Gott, sondern aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen. Darum geht's jetzt. Gott macht Baupläne für die Zukunft. Und das ist unser Thema heute. Baupläne für die Zukunft. Die erste Frage lautet, wer baut hier für wen? Sehen Sie, die Absage Gottes, diese Verweigerung der Baugenehmigung, war ja für den David eine sehr peinliche Angelegenheit. Nicht das Missverständnis, das jetzt aufkommen konnte und schon aufgekommen war, dass David, solange er ein kleiner Hans Wurst war, immer eine große Lippe für Gott riskiert hat. Aber jetzt, wo er fett drin saß und die Macht in Händen hielt und selbst die politische Zentralfigur, da war ihm Gott nicht mehr so wichtig. Da hat er Geld und Menschen bewegt, um sich selber erlesene Unterkünfte zu bauen. Aber Gottes Unterpfand, die Bundeslade, ist irgendwo da so im Abstellraum. Es war peinlich für den David, dass er nicht die Erlaubnis bekam, dieses Missverständnis auszuräumen. Man konnte ihm immer vorhalten, du arbeitest doch für deine eigene Ehre. Was ist mit Gottes Ehre? Sehen Sie, warum lässt Gott es nicht zu, dass David das Haus baut? Wir sind hier an einem sehr wichtigen Punkt. Und fast 2000 Jahre Christentum haben nicht dazu gedient, uns das zu lehren. Bis zum heutigen Tage ist die Sache nicht klar. Nämlich die Lektion, die Gott dem David hier erteilt und durch den David uns. Der wichtige Punkt ist folgender. Wir meinen immer, Religion, Glaube, Gottesdienst bestünde darin, dass wir Gott etwas bauen. Die einen sagen, dass man ein Gotteshaus baut und die anderen sagen, dass sie das Reich Gottes bauen. Das halten wir für Christentum. Das halten wir für fromm, dass wir für Gott etwas bauen. Das verbindet diese Einstellung, ist in allen Religionen gleich. Überall meinen die Menschen, man müsste Gott Tempel bauen, besonders schön, nicht? Besonders groß und so, besonders teuer. Ist ja bis heute so, nicht? Damit man irgendwie, ja was denn nun eigentlich, Gott günstig stimmt? Wir meinen immer, wir müssten unsere Frömmigkeit nachweisen, indem wir für Gott etwas tun. Und der David bekommt hier eine peinliche Lektion. Und es hängt jetzt viel daran, dass wir uns heute Morgen diese Lektion auch gefallen lassen. Was Gott ihm einbläut ist, wir leben davon, dass Gott etwas für uns tut. Wer baut hier für wen? Nicht David für Gott, sondern Gott baut für David. Und er will, dass wir uns erst einmal gefallen lassen, dass er für uns gründlich etwas baut. Und dass wir nicht gleich wichtig touristisch ihm in die Parade fahren und sagen, natürlich müssen wir jetzt auch etwas tun, denn, nicht denn, man muss ja für Gott was tun. Christentum heißt doch, etwas tun für Gott. Nein, das heißt es nicht. Im Unterschied zu allen Religionen und zu aller selbstgestrickten Religiosität heißt Glaube an Jesus, Gott tut zuerst etwas für mich. Er baut uns ein Haus. Er schafft uns Lebensmöglichkeiten. Er schafft vier Wände, in denen wir zu Hause sein können. Er setzt uns den Tisch und deckt uns den Tisch, unter den wir die Füße stellen können und von dem wir essen können. Er bedient uns. Diese falsche religiöse Dienstbeflissenheit ist ja weithin nur Imagepflege für uns selber. Heute sagt man, man erkennt den Menschen an seinem Engagement. Und wenn einer gefragt ist, ob er Christ ist oder nicht, dann zählt er gleich auf, wo er sich überall engagiert und was er noch tut für Gott. Dann steht man vor Achtung stramm und sagt, Donnerwetter, nicht Donnerwetter. Das ist im Grunde Imagepflege. Wir polieren unseren eigenen Stolz und vor den anderen wollen wir darstellen, nicht, dass wir einfach nur für uns was haben wollen. Wir tun was. David auch. Ehrlichen Herzens. Gar nicht hitzohrig. Ehrlichen Herzens will er für Gott was tun. Er möchte, dass die Ehre nicht ihm zufällt, sondern Gott. Und Gott nötigt ihn und sagt, jetzt halt doch mal still, Mensch. Jetzt lass dir gefallen, dass ich dir mal was baue. Es ist bis heute schwer, dass wir uns das so gefallen lassen. Und es ist nicht eine Geschmacksfrage oder eine Frage des religiösen Benimm, wer wem was tut, sondern wir brauchen das. Es geht nicht anders, als dass Gott uns zunächst das Haus baut, unsere Lebensmöglichkeiten schafft und wir uns zunächst einmal ganz einfach das gefallen lassen und nicht ihm gleich ins Handwerk pfuschen und meinen, wir müssten ihm eine Hütte daneben bauen. Das wird alles Bruch, das taucht nicht. Das hilft weder ihm noch uns noch anderen Menschen. Das ist das Problem. Wir bauen Murks, wenn wir uns nicht gefallen lassen, dass zunächst er einmal unser Lebenshaus baut. Da müssen wir zulassen, das braucht ja alles seine Zeit, die Ausschachtungsarbeiten der Vergebung. Da soll noch was Solides gebaut werden in unserem Leben. Gott knallt doch nicht irgendwo so eine Baracke in die Gegend. Er schachtet tief aus. Und da haken wir oft schon aus. Die Ausschachtungsarbeiten der Vergebung in unserem Leben sich gefallen zu lassen, ist nämlich gar nicht so angenehm. Da wird manches ans Tageslicht geschaufelt, was wir ganz gerne unterm Rasen lassen würden. Ne? Aber anders geht es nicht. Da muss über den Diebstahl geredet werden, der da passiert ist. Da muss über den Ehebruch geredet werden. Und über das Fremdgehen und über die Arbeitsmoral und über die Habgier und über den Geiz und über die Lüge, über die ganz bestimmten Dinge, die da passiert sind, muss geredet werden. Gott schachtet aus. Nicht so weglaufen und sagen, Herr, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich muss dir ein Haus bauen, ich muss mich engagieren für dich. Das ist doch so, bleib doch erstmal hier, Mann. Jetzt schlachten wir erstmal aus.
Zulassen. Merken Sie?
Dass es oft viel leichter ist, wegzulaufen und sich zu engagieren und wer weiß, was Frommes zu tun, Gottes Häuser zu bauen, anstatt stehen zu bleiben und sich gefallen zu lassen, dass Gott Ausschachtungsarbeiten für den Bau tut. Und dann werden die Mauern hochgezogen, ne? Nach den Wegweisungen Gottes. Nach seinen Plänen. Dann werden die Fenster eingebaut, dass wir die Hoffnungsperspektiven haben. Und die Türen müssen rein, geht hin. Wird alles erst eingebaut werden. Und ein Garten wird angelegt. Ein schöner Garten, in dem die Früchte des Heiligen Geistes gepflanzt werden. Liebe und Freundlichkeit und Reinheit und Sanftmut. Er will das pflanzen. Gott will arbeiten, Gottes Geist. Eine peinliche Lektion. Fällt dem David gar nicht leicht, wer ihm viel lieber gewesen hätte, vor dem Volk jetzt dastehen können, als jemand, der Gott etwas baut. Nein, sagt David, es ist jetzt nötig, dass du stillhältst und ich dir dein Haus baue. Das ist eigentlich die wichtigste Frage heute. Lassen wir zu? Lassen wir zu, dass Gott uns das Haus baut? Wir müssen noch ein zweites und drittes machen. Jetzt holen wir erstmal Luft zwischendurch mit 100, 105, 105 in unserer Liedermappe. Immer wenn ich dein Wort höre, Herr, erkenne ich mich. Die ersten zwei Strophen singen wir. Der Refrain ist so einfach, da können Sie schon gleich wieder mitsingen. Singt ein bisschen lauter, ihr wisst, bei mir ist nicht mehr viel zu erwarten. Immer wenn ich dein Wort höre, erkenne ich mich. Siehe dann, dass ich versage, Herr, ich brauche dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Zu meinem Leben musst du gehen, deine Friede mir da. Zu meinem Leben musst du gehen, deine Friede mir da. Ich versuche es immer wieder, heute in dieser Zeit. Ohne dich den Weg zu gehen, doch ich komme nicht weit. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Zu meinem Leben musst du bedienen, deinen Frieden mir sagen. Zu meinem Leben musst du mir geben, deinen Frieden. Wie sieht's aus mit den Bauplänen für die Zukunft? Wir sagten, erstens muss die Frage geklärt werden, wer baut hier für wen? Und jetzt muss ich nochmal zweitens sagen, Gott schachtet tief aus, aber in einem anderen Sinne, wie ich es vorhin gebraucht habe, dieses Bild. Gott schachtet tief aus. Nun, wir haben ja unsere Erfahrung auch mit Königen gemacht und so, und da sind wir ja skeptisch geworden. Und diese Jungs haben ja immer, wenn sie dann gekrönt wurden, sich auf Gottes Gnadentum berufen. Nicht wahr? Es waren immer gleich von Gott direkt eingesetzt. Das war auch ganz prima, denn die waren ja nicht blöde. Die waren ja nicht blöde, die wussten ja auch, irgendwann werden sie einen etwas dekadenten Nachfolger in die Welt setzen und dann wird es Putschisten geben. Und die werden den wegfegen. Und dann werden neue kommen. Und gegen solche Unbilde der Geschichte muss man sich sichern, möglichst fest verankern und wenn Gott mithilft, den Familienvorteil zu sichern, naja, dann ist es richtig. So wurde das also immer und deshalb war es üblich, dass bei so Königskrönungen überall haben die Hofschranzen dann gebrüllt, der König lebe ewiglich, ob sie alle wussten und den größten Teil wünschten, dass er möglichst bald, möglichst tief links machte. Also natürlich wusste jeder, dass keiner ewig lebt. Und auch keine königliche Dynastie ewig bleibt. Gott sei Lob und Dank. Ne? Und trotzdem wurde immer sowas geredet. Und von diesen geschichtlichen Erfahrungen her liest man heute ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein. In Ewigkeit vor mir, sagt Gott. Dein Thron soll ewiglich bestehen. Na, wie war es denn beim David?
Geschichte kramen, ne? Wie war es denn beim David mit dem ewigen Königtum? Schon sein Enkel war nicht mehr geistig ganz hinreichend für diesen Job. Der war noch nicht ganz König, der hat schon Krach angefangen und 10 von 12 israelitischen Stämmen sagten sich von ihm los. Da war der Ofen schon fast aus. Und dann haben sie noch so 350 Jahre hingekrebst, bis dann 587 die Neubabylonier kamen und haben die Sache in Jerusalem endgültig fertig gemacht. Haben den davidischen König abtransportiert, einen haben sie geblendet, der andere verkam im Knast in Babylonien. Und nach dem 70-jährigen Exil sind die Jungs nie mehr richtig zum Zuge gekommen. Die lebten so als ein bisschen runtergekommene Adelsfamilie, so als Privatiers. Und ich weiß ja nicht, ob der Josef da in Nazareth an seiner Schreinerei vorne so ein Emblem hatte, königlich-davidische Schreinerei. Das wäre eine Sache, Herr Fritzemeier, oder? Ja. Bei Ihnen würde ich das wünschen. Aber ich weiß, ob der das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er war Nachkomme des Königs David. Nun ist die Tischlerei ein ehrbares Handwerk, aber sie ist doch relativ weit entfernt vom Königtum, nicht? Und so. Das war's. Was ist denn daraus geworden aus dem ewigen Bestehen dieses Königtums und dieses Throns? Sehen Sie, hier sehen wir noch einmal, dass Gott tief ausschachtet. Tief ausschachtet. Er bereitet in der Geschichte Israels vor, dass der Davidsohn Jesus dann das ewige Königtum antritt. Und da wird tief ausgeschachtet. Und wir sagen, ja gut, also tief ausschachten heißt ja solide Fundamente. Aber hier ist doch gar nichts Solides, das ist doch eher alles fragwürdig, was da in der Geschichte, in der Abfolge des Königshauses des David war. Das ist doch alles sehr brüchig, das hat doch alles sehr wenig Bestand. Naja, das ist die Art und Weise, wie Gott in dieser Welt Fundamente verankert. Er will uns eben zeigen, dieser Jesus, der schwebt nicht über der Wirklichkeit, so dass er mit nichts was am Hut hat, sondern dessen Königtum ist ganz tief hinein verankert in unsere brüchige, zweifelhafte, notvolle Menschengeschichte. Damit jeder das kapiert, dass als der König Jesus kommt, wir Menschen gemeint sind und nicht die Engel und nicht irgendwas Höheres Geistiges, sondern wir. Deshalb verankert Gott das ewige Königtum seines Königs Jesus tief in der Menschengeschichte. Die Vorbereitungsarbeiten dauern lange. Da konnte man schon verzweifeln. Da kommt man schon unterwegs, denken, Mann, dem Bauherrn ist das Geld ausgegangen. Das wird eine Bauruine. Die kommen nie aus dem Fundament raus. Gibt's ja, ne? So haben die gedacht im Laufe der Geschichte. Als das so abbröckelte, das waren auch nur großspurige Sprüche, die den Propheten im David gemacht haben. So wie das die Hofprediger aller Zeiten ihren Königen gemacht haben. Das sah alles schwer nach Bauruine aus. Die Vorbereitungsarbeiten dauern lange. Aber dann setzt Gott seinen ewigen König drauf. Und mit der Auferweckung Jesu, da wird dieses Königshaus, dieses Königtum erdbebensicher gemacht. Ich habe Ihnen dieses Vers aus dem Römerbrief, ganz am Anfang, wo Paulus die Adresse schreibt, nicht? Vorgelesen. Das Evangelium von Jesus. Der aus dem Geschlecht Davids ist. Und dann kommt der zweite Satz. Der Sohn, Königssohn Gottes, in Kraft, er ist es immer, aber in Kraft ist durch die Auferweckung vom Tode. In der Auferstehung Jesu hat Gott dieses Königtum, dieses Könighaus, diesen König Jesus erdbebensicher gemacht. Im David fängt er an, die Fundamente zu legen. Langsam und gemächlich wachsen die aus dem Boden der Geschichte. Und dann setzt Gott von oben auf erdbebensicher sein Königtum. Jesus ist kein Zufall der Geschichte. Er ist, das täuschen wir uns nicht, er ist nur zu verstehen, wenn wir die Baugeschichte von Gottes Königtum im Auge haben. Deshalb ist mit Jesus nicht klarzukommen, es sei denn, man versteht die Vorgeschichte Gottes im Alten Testament. Das will ich in Klammern all denen sagen, sie meinten, Altes Testament wäre ein alter Hut, könnten, brauchten wir nicht mehr. Wer die Baugeschichte des Königtums Gottes nicht kennt, wird letzten Endes nicht begreifen, worum es in Jesus wirklich geht. Gott hat tief ausgeschachtet. Wozu? Und das ist jetzt das Dritte. Es geht ihm von Anfang an um Herrschaft. Von Anfang an um Herrschaft. Gott gründet mit dem David keine Religion, sondern er gründet ein Königtum. Es geht ihm nicht um fromme Gefühle, sondern es geht ihm um Macht und um Herrschaft. Und das passt uns heute eigentlich nicht gut rein. Unseren Zeitgenossen könnten wir Jesus umso besser anbieten, je weniger Jesus zu tun hat mit Herrschaft und Macht. Denn alle Herrschaft und alle Macht hat bei uns einen ganz schlechten Geruch. Mit Grund. Und deshalb ist das, wenn man so kommt, Jesus ist der Herr und so, ist schon verheerend. Ne? Es wird uns lieber sein, dass wir Jesus als Beruhigungsmittel anbieten. Ne? Als Problemlöser. Drogen sind eben schlecht. Ne? Tabletten haben eben Nachwirkungen und Nebenwirkungen. Das sieht ja jeder ein, dass das eine Notlösung ist. Wenn Gott es bewirken könnte, ohne Nebenlösung, Nebenwirkungen und Nachwirkungen, wäre doch viel besser. Aber dahinter steckt doch die Erwartung, dass Gott eben die perfekte Droge ist. Das perfekte Medikament. Wir leben, wie wir wollen. Wir machen die Pläne. Wir gehen unsere Wege. Und wenn wir in Schwierigkeiten kommen, schlucken wir die Droge Gott. Gott ist nicht das religiöse Beruhigungsmittel. Er ist der Herr. Bei allen wichtigen Fragen, damit jetzt deutlich wird, manche Leute tun ja so, als wären Machtfragen unmoralische Fragen. Alle wichtigen Fragen unseres Lebens sind Machtfragen. Da muss man sich mal klar machen. Wer hat denn zu sagen? Wer sagt denn in so unserem Leben, was gut und was falsch, was gut und was böse ist? Wem geben wir das Recht? Anderen Menschen, der Clique, unseren eigenen Vorstellungen, damit wird eine Machtfrage beendet und beantwortet. Wer das Sagen hat, die Richtung angeben kann, übt Macht aus. Und jeder von uns muss die Machtfrage beantworten. Denn in jedem Augenblick geht die Zeit weiter und wir müssen etwas tun. Wir werden gar nicht gefragt. Und wenn man sitzen bleibt auf dem Stuhl, tut man auch etwas. Die Zeit geht weiter. Und wer bestimmt, was wir tun, wie wir sie füllen, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln? Die Kernfrage ist die Machtfrage. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um die Schuldfrage zu lösen. Nicht damit wir beruhigt sind und nun keine Gewissensbeunruhigungen mehr haben, wegen der Dinge, die da gewesen sind, sondern er tut es, um uns zu befreien. Das ist ein Machtproblem. Damit wir rauskommen aus Bindungen an die Vergangenheit, damit wir etwas Schöpferisches bewirken können, die Vergebung der Schuld, das Kreuz Jesu, das was er tut, ist ein Machtproblem. Er spricht ein Machtwort, dir sind deine Sünden vergeben. Und damit ist man wirklich frei. Am Auferstehungsmorgen ist eine Machtfrage, als er dem Tod das Genick bricht. Ein Kraftakt ist es. Oder als dein Heiliger Geist kommt
Der Heilige Geist ist doch nicht der blasierte religiöse Firlefanz in Person, sondern ist der Schöpfergeist Gottes, der unserem Leben Licht aufleuchten lässt und die Energie Gottes hineinströmen lässt, sodass unser Leben aus der Lüge in die Wahrheit verändert wird, aus dem Ich-Krampf in die Selbstlosigkeit entlassen, befreit wird. Der Heilige Geist, der in uns hinein will, wird zum Sprengsatz, wird zur deutlichen Dynamik in uns. Es geht um Machtfragen hier. Jesus ist der Herr. Und in der Mission, im Weitersagen, der Nachricht von Jesus, im Einladen, in die anderen Beteiligen geht es um Macht. Es geht um die Verwirklichung der Herrschaft des Jesus Christus in jedem einzelnen Leben, in jeder einzelnen Familie. Es geht ihm immer um die Herrschaft. Es wird offenbar werden vor allen, wenn er wiederkommt als der Herr aller Welt, als Herr und Richter aller Welt. Und wir werden vor ihm stehen. Und dann werden wir entdecken, dass Gott nicht das religiöse Mittel zu unseren, für unsere menschlichen Zwecke ist, sondern dass er der Herr ist, der über unser Leben entscheidet. Das hat Gott von den ersten Vorbereitungen an, 1000 Jahre bevor Jesus kam, klar gemacht, was er wollte. 1000 Jahre vorher hat er eingestielt mit seiner Verheißung des ewigen Königtums. Was er will, ist die Machtfrage klären. Und die Christen antworten von ersten Zeit an mit dem Bekenntnis darauf: Herr ist Jesus. Das ist Bekehrung. Und ohne Bekehrung kein Leben mit Gott. Bekehrung aber heißt, endgültig die Entscheidung zu vollziehen. Herr ist Jesus. Ihm gehöre ich. Mit allen Zutaten meines Lebens. Ohne Einschränkung in der Zeit. Das ist Bekehrung. Herr ist Jesus. Nicht, ob man besonders intensive religiöse Gefühlchen dabei hat, das ist alles Kokolores, zweitrangig. Diese klare Entscheidung, Herr ist Jesus, begriffen zu haben, was Gott seit langen Vorzeiten vorbereitet hat, dass er die Herrschaft will. Und dann geht es nach solchem Herrschaftswechsel in der Bekehrung, geht es ein Leben lang darum, dass er seine Herrschaft in alle Bereiche unseres Lebens wohltuend und umgestaltend auslebt. Lassen wir das bitte zu. Wir wollen beten. Vergib uns, Herr, wo wir dich missbraucht haben als Mittel zum Zweck. Stell uns vor dein Angesicht. Nimm uns ganz in Beschlag. Sei du der Herr. Amen.